noch nicht ganz genau, an welcher Stelle ich einhalte und wie der Geist Gottes mich irgendwie treibt, wo ich dann etwas mehr zu sage. Denn dieses Thema ist ja wirklich gewaltig groß. Können wir mal diese Blätter da vorne verteilen? Ela, wenn du jetzt gerade hier bist, oh, klappt es, ja? Hast dich gerade schon richtig schön bequem gemacht, ne? Was ich gerne machen möchte, ist euch eine Predigtunterlage nochmal zu verteilen, die ich vor 4 Wochen ungefähr gebraucht habe. Aber da war ja auch schon Ferien und nicht alle von euch waren da. Ich hatte schon mal verschiedentlich gesagt, dass in der Regel, wer profitiert am meisten, wenn man predigt, wenn man etwas vorträgt? Ich habe euch gesagt, am meisten profitiert derjenige, der es selber tut. Denn wenn derjenige das nicht tut, worüber er predigt, dann wäre es besser, er hätte ja gar nicht erst angefangen. Aber wenn es so ist, dann profitieren wir selber am meisten davon. Und ich habe gerade von dieser Predigt persönlich sehr profitiert, weil sie mir Worte gegeben hat für bestimmte Sachverhalte, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und deswegen habe ich es euch nochmal ausgedruckt. Ihr könnt das mitnehmen, ihr könnt es auch bleiben lassen. Aber manch einer interessiert sich vielleicht dafür. Denn was das heißt, beten im Geist, das ist so immens wichtig. Ihr wisst, dass im Alten Testament das alte Israel immer wieder, wovon waren sie am meisten abgelenkt? Was hat Israel am meisten abgehalten, ihrem unsichtbaren Gott weiter zu folgen? Natürlich, das war die Unsichtbarkeit Gottes. Wo bist du denn eigentlich? Du hast uns zwar aus der Sklaverei geführt, aber ja, du hast auch mal Wasser aus dem Felsen entspringen lassen. Ja, du hast auch mal Wachtel in der Wüste regnen lassen. Aber jetzt merken wir so wenig von dir. Und was passierte dann? Wovon waren sie abgelenkt? Von den Völkern ringsumher, stimmt's? Die Midianiter, die Amoriter, die Moabiter und so weiter. Und alle diese anderen Götter, die waren viel interessanter. Da konnte man wenigstens ein paar Pfähle sehen. Die waren sichtbar. Die waren viel attraktiver. Und so haben sie dann auch die Gebete dieser anderen Völker übernommen. Denn die Gebete von anderen, von Religiösen, die sind ja viel attraktiver. Ja, dann gehen wir her und beten einfach, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und schon haben wir unser Soll erfüllt. Oder wir reden einfach drauf los, wir plappern wie die Heiden. Oder wir danken Gott für die Dinge, die er an uns und durch uns getan hat und sind dabei voller frommem Stolz. Kurzum, ich glaube ganz ehrlich, dass das Gebet, was wir Land auf Land abkennen, nicht das Gebet ist, was Gott sich vorstellt. Und deswegen ist es mir wichtig, darauf noch einmal einzugehen. Ich will die Predigt jetzt nicht wiederholen. Guck doch nur mal ganz kurz drauf. Das Erste, was ich deutlich machen wollte, war, dass Beten mit dem Geist geschieht. Nicht mit unserer Seele und unseren Gefühlen, sondern dass unser innerstes Herz sich mit Gott eins macht und die Dinge betet, die auf seinem Herzen sind. Dann haben wir über die verschiedenen Versuchungen gesprochen, über das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner und von dem Stolz. Und der andere, der hatte gar nichts zu bringen, der sagte nur, ich bin ein Sünder, erbarme dich. Und Gott hatte ihn lieb. Und Gott sagte, das ist das Gebet, was ich gerne hören möchte. Dann haben wir über die Bergpredigt gesprochen, über Jakobus. Ich finde, Jakobus ist gerade besonders wichtig, weil so ist es. Er sagt dann ja, ihr betet zwar, aber ihr betet in verkehrter Absicht. Mein Anliegen war mit dieser Predigt, uns wirklich deutlich zu machen, wie finde ich die Absichten, die Gott entsprechen. Denn sonst brauche ich gar nicht anfangen zu beten. Ich selber bin durch diese Dinge durchgegangen. Ich habe euch verschiedentlich erzählt, wie ich zu Hause, weil Gebetszeit war für eine Stunde und dann habe ich eben mein Soll erfüllt. Ich will nicht sagen, dass ich davon gar nicht profitiert hätte. Vielleicht allein die Erfahrung ist schon mal sehr hilfreich gewesen und dass man auch lernt, diszipliniert zu sein. Aber heute sehe ich manche Dinge noch ein bisschen anders. So, dann haben wir allgemein betrachtet, Gebet hat mit Motivation zu tun und auch mit Innerlichkeit statt mit Äußerlichkeit. Ich habe gesagt, Tradition im Gebet ist überhaupt nicht hilfreich. Ja? Weil, wie auch in der Liebe, in der Liebesbeziehung, hilft Tradition nicht, wenn ein Mann sagen würde, ja, heute ist Freitagmittag, heute kriegst du wieder deinen obligatorischen Blumenstrauß. Was würde die Frau dabei denken? Gar nicht. Sie würde sagen, höchstens kannst du auch bleiben lassen. Weil alle echte Liebeszuwendung aus dem Herzen und aus der Situation kommen müssen und sie haben es an sich, sie müssen immer frisch sein. Wir wissen, dass heute die Märkte werben mit frisch, ne? Hauptsache frisch. Fisch muss frisch sein, Obst, Gemüse. Und Gott möchte, dass unser Gebet frisch ist. Er ist nicht interessiert an abgestandenen Erfahrungen von vorgestern. Er ist interessiert an dem, was jetzt in mir abgeht. Und dann sehen wir, wenn wir weiter gucken, unter drei, worum geht es im christlichen Glauben? Ich will das jetzt nicht wiederholen. Ich habe deutlich gemacht, dass wir wenig niedriger als Gott geschaffen sind. Wir sind wirklich, Gott begegnet uns auf Augenhöhe, obwohl er unendlich viel größer ist als wir. Er hat uns so geschaffen, dass er mit uns auf Augenhöhe kommunizieren möchte und auch kommunizieren tut. Wir sind keine Diener an der Stelle und Befehlsempfänger oder Soldaten oder Haustiere, obwohl so ein Geschäft gerade neben uns ist. Nein, wir sind frei, in Freiheit geschaffen, zur persönlichen Gemeinschaft. Und deshalb ist Gebet mein neuer Lebensstil. Können wir mal diese PowerPoint anschmeißen, wenn das geht? Ja, noch ein bisschen weiter vor, soweit. Das sind diese Bilder, wo wir so ein... Ja, ihr erinnert euch beim letzten Mal, da hatte ich euch so Bilder gezeigt, wie zwei Menschen nebeneinander sitzen. Der eine, er liest, glaube ich, Zeitung und sie noch ein bisschen vor. Ja, genau, fangen wir mal damit an, da geht's los. Ne? So, die beiden sind möglicherweise verheiratet. Ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht auch nicht, aber ich vermute, sie sind verheiratet. Aber schon seit langem haben sie sich auch nicht mehr so viel zu sagen, ja? Und so kann das mit uns gehen, wenn wir lange Gott nachfolgen. Irgendwann kann er nicht mehr zu uns reden und wir wissen nicht mehr, wie wir mit ihm reden sollen. Und dann ist das ungefähr so ein Bild. Das nächste. So, hier ist es ähnlich. Hier kommt so ein Stück, die sind zwar nicht geschäftig, aber die sind so ein bisschen bitter geworden. Nicht? Die Mundwinkel hängen nach unten, merkt ihr das? Ne? Ist immer so ein Zeichen. Das Leben ist ein bisschen sauer geworden. Ihr jungen Leute, die ihr unter uns seid, ihr seid ja im Moment in der Minderheit, ihr werdet auch mal älter. Ja, und wir Alten, wir müssen uns fragen, geht das mal, sehen wir manchmal so aus? Viele Alte sehen so aus, weil das Leben geht zu Ende und die Frage ist, was hat mich bisher getragen und so weiter. Das nächste Bild. So, das ist schon viel besser. Die sind ja auch älter geworden, aber die haben es irgendwie anders gemacht. Vorausgesetzt, dass es nicht nur gestellt ist, sondern wirklich echt ist aus dem Herzen. So kann eure Liebesbeziehung zu Gott aussehen. Das nächste Bild. Und hier kommt besonders zum Ausdruck, dass die beiden regelrecht im Gespräch sind. Ich vermute, sie wissen beide, worum es geht. Ich vermute, dass jedenfalls der Ausdruck lässt vermuten, dass die beiden sich mögen und nicht nur geschäftsmäßig miteinander zu tun haben. Und sie führen Buch darüber, sie sind auch diszipliniert und da läuft etwas ab, da ist eine echte Kommunikation. Ja, okay, das nächste. Und so möchte ich jetzt mit uns Neuland betreten. Das nächste. Und uns ganz kurz anschauen, es sind, glaube ich, drei Punkte, die ich zum Beten im Geist noch nachführen möchte. Und danach beschäftigen wir uns mit einem Gebet aus dem Alten Testament. Am letzten Sonntag, glaube ich, sprach ich ja schon über Mose und über ein unglaublich schönes Gebet, wie Mose mit Gott für Israel einsteht. Und so werden wir gleich uns mit David beschäftigen. Aber ganz kurz noch ein paar Aspekte. Suche den Weg zu deinem Herzen. Stoppen wir kurz mal. Was heißt das? Das bedeutet, ich muss nicht im Gebet mir irgendetwas ausdenken, sondern du kannst jetzt in diesem Moment das sagen und zum Ausdruck bringen, was in dir ist. Hey Leute, das entspannt total. Oh, was soll ich jetzt beten? Jetzt habe ich eine Stunde. Und dann, ne? Boah, eine Stunde. Die Uhr, wenn die Uhr klingelt, dann bin ich fertig. Oh, was soll ich denn jetzt beten? Gott, was willst du denn jetzt? Ach ja, fange ich mal. Erstmal danke ich dir, dass ich lebe und gesund bin, dass mich nicht zwickt und zwackt und so weiter. Und so mache ich dann weiter und dann fange ich irgendwann mit der Gemeinde an. Oh ja, ja, da ist Zlatte. Gott, hilf Zlatte, dass er ein gutes Leben führen kann, dass es ihm weiterhin gut geht. Und Georgia, ach ja, die war im Krankenhaus. Oh, hilf ihr bitte. So, und dann wird unser Gebet so ein bisschen künstlich. Ja, dann wirkt das künstlich. Stattdessen, wenn ich mit dem beginne, wo ich gerade bin, und nehmen wir mal an, ich bin gerade mit meinem kaputten Auto beschäftigt, dann hat Gott überhaupt, im Gegenteil, er freut sich, wenn ich erstmal mein kaputtes Auto einfach vor ihn bringe und sage, Herr, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so im Moment, meine ganzen Gedanken sind davon beseelt, wie soll ich das Auto bezahlen, das kostet 1000 Euro neue Zahnriemen oder neuer Motor und so weiter. So, und dann kann ich durch dieses, was in meinem Herzen ist, mich langsam meine Seele zur Ruhe bringen und an den Punkt kommen, wo ich merke, dass es Gottes Geist gelingt, in mein Herz, sein Herz in mein Herz zu bringen. Und dann fange ich an, sein Herz zu beten. Denn das ist eigentlich Gebet. Auf Gottes Herzen ist für mich das, was er durch mich in dieser Welt tun will. Und wenn ich dann auf einmal an die Politik denke und was ich gerade eben im Gebet auch gesagt habe mit Syrien und mit den Christen und das Bild, was ich gesehen habe, dann bewegt mich das. Und das, was mich bewegt, das bringe ich dann zu ihm. Das ist Gebet. Und du brauchst noch nicht mal dabei Worte machen. Du kannst einfach, du bist irgendwo im Auto oder du sitzt gerade und dann fällt dir dieses Bild ein und du siehst dieses Bild von den gekreuzigten Christen in Syrien. Vater, oh Vater, oh Vater. Und das ist es. Was ich dabei alles denke, und das weiß Gott sowieso, ich brauche keine Worte machen, denn die Bibel sagt, er weiß schon alles, was ihr beten wollt. Warum macht ihr so viele Worte? Lasst eure Gefühle, eure Empfindungen ein bisschen raus. Das können wir auch tun, wenn wir im Gebet sind, vorm Gottesdienst oder in der Hausgruppe oder sonst wo. Unser Gebet sollte viel ehrlicher werden. Guck mal, da steht dieser wunderbare Vers in Psalm 51, Vers 8, du hast gefallen. Gott hat gefallen an Wahrheit. Und ich habe bewusst, Menge schreibt in Klammern Aufrichtigkeit. Ich finde, das ist so ein schönes Wort, Aufrichtigkeit. Das bedeutet, das, was richtig ist, was Gott will, das wird in mir aufgerichtet. Das bewegt sich, da ist etwas, da ist Wahrheit im innersten Herzen. Es gibt auch so ein äußeres Herz. Das sind so die Pflichten und Dienste. Ja, ich müsste noch dies und ich müsste das. Ach ja, Johannes hat Geburtstag gehabt. Ach, ich muss ja ihm noch eine Karte schreiben. Oder, ach Susanne, kannst du das vielleicht machen? So, solche Dinge, das ist das äußere Herz. Das kommt auch irgendwie aus dem Inneren. Man meint das ja auch ernst, aber ist es nicht wirklich das, was mich bewegt? Aber Johannes, manches Mal, und dann bist du auch in meinem innersten Herzen. Und dann sage ich das auch Gott, weißt du? Also lass die Dinge in dein Innerstes kommen und dann betest du aufrichtig und wirklich mit deinem Innersten. Hebräer 4, Vers 12, der Geist Gottes trennt Seele und Geist. Ich habe beim letzten Mal nicht gesagt, dass die Seele verkehrt wäre. Erinnert ihr euch? Im Gegenteil, denn Gott hat uns mit der Seele geschaffen. Aber wir sollten unterscheiden, was ist seelisches Gebet, was sind seelische Überlegungen, Sorgen, Gedanken, Pflichten, ich müsste dies, ich müsste das, und was ist der Geist? Ne? Gut. Das Zweite, lebe in persönlicher Verbindung und Liebesbeziehung mit Jesus. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Liebe Geschwister, wir können nur beten durch den Geist Gottes. Du kannst nicht beten mit Tradition. Ich glaube, dass Gott auch die Menschen in unseren Kirchen und Gemeinschaften, egal wo, wenn einfach gebetet wird, Gebete abgelesen werden und so weiter, Gott weiß, wie er das beurteilt. Glücklicherweise brauche ich das nicht beurteilen. Aber ich habe für mich etwas Besseres gefunden. Und das ist das Gebet des Herzens und das Gebet der Liebe in mir. Das Dritte, ich bin im Geist und ich bete im Geist. Jetzt kommen vier kurze Punkte. Wenn ich frei bin von Ablehnung, Unvergebenheit, Bosheit und Bitterkeit. Wenn du in deinem Herzen irgendwelche Ablehnungsgefühle hast gegen deine Schwiegermutter, gegen den Schwiegervater, gegen das Kind, weil das Kind jetzt sich mit einer Person befreundet hat und das gefällt mir nicht. Diese Person gefällt mir nicht, das ist ein Ausländer oder du lehnst deinen Sparkassenleiter ab, weil er dir einen Kredit nicht bewilligen will. Also ich möchte nicht auf irgendetwas abziehen. Ich sage einfach nur, alle solche Dinge, Ablehnungsgefühle, Unvergebenheit und Bitterkeit, wenn das in mir lebt, dann brauchst du gar nicht anfangen zu beten. Lass es lieber. Dann geh lieber her. Und das ist genau das, was Jesus dann sagt. Wenn du auf dem Gang zum Opferaltar bist und willst etwas opfern, und dann fällt dir ein, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, dann lass das eine bitte. Du wolltest gerade zum Gottesdienst gehen, zur CFA hier in Reda-Wiedenbrück, aber dir fallen alle diese Dinge ein. Dann lass den Gottesdienst lieber sausen. Und gehe dorthin, wo du etwas klarzustellen hast. Und wenn dann auf einmal am nächsten Sonntag kein Mensch hier ist, weil ihr alle unterwegs seid zu Menschen, mit denen ihr etwas in Ordnung zu bringen habt, wisst ihr was? Dann werde ich hier Gott loben und preisen. Dann seid ihr alle unterwegs und bringt Dinge in Ordnung und ich sage mir, hey, sie haben es begriffen. Sie machen es. Versteht ihr? Gottesdienst ist überhaupt nicht. Viele Leute sitzen zusammen, hören einer Predigt zu. Gottesdienst ist, die Dinge zu tun, die Gottes Geist in unseren Geist hineingibt und die mich inspirieren, die mich dazu bringen, das zu tun, was Gott in mich hineinlegt. Das ist das Erste. Das Zweite, das sind vier Dinge. Das Zweite ist, wenn ich nach Gottes Reich trachte. Wenn also meine Gebete immer nur mit meinem Haushalt zu tun haben, mit meinem Geschäft. Ich muss wirklich sagen, ich hatte in meinem Geschäft um die Weihnachtszeit und im Januar ein ganz mieses Geschäft. Da lagen keine Aufträge. Der Tisch war leer. Im Moment liegen da 25 Aufträge. Ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, und zu Weihnachten lag da kein Auftrag. Und ich habe nur da gesessen. Und ich habe eine Stunde lang lamentiert, in meinem Geist, ganz bewusst, Gott, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Wenn das so weitergeht, was soll geschehen? Herr, wo stehe ich? Was ist los? Und so habe ich eine lange Zeit, immer wieder. Das ist besser, ehrlich zu sein, als irgendetwas künstlich aufzusetzen. Gott ist nicht an Künstlichkeit interessiert, sondern an dem, was wirklich da ist. Also, wenn ich nach seinem Reich trachte, nach Gottes Reich trachte und nach seiner Herrlichkeit, dann bin ich an der richtigen Stelle. Jetzt sagst du, ja, Wieland, du sagst hier, ich soll ehrlich sein und Gottes Reich berührt mich im Moment nicht. Okay, dann wäre es gut, mal ein bisschen Seelsorge zu haben. Wo ist ein Bruder oder eine Schwester, wo ich hingehen könnte und sagen könnte, weißt du was, ich habe so viel Sorgen, aber so wenig Interesse an Gottes Reich. Da muss man sich mal fragen, woran liegt das? Die Lösung ist jedenfalls nicht, die Sorgen einfach nicht zu beachten und nur künstlich da irgendetwas aufzupäppeln, was nicht da ist. Nein, wichtig ist, dass wir uns im Herzen entwickeln und ganz langsam der Geist Gottes eine Liebe zu seinem Reich in uns hineinlegt. Drittens, wenn ich geleitet bin von Sehnsucht und Leidenschaft. Ich bin, denke ich mal, ein Vorbild für Sehnsucht und für Leidenschaft. Auch mit meinen 67 Jahren ist in mir immer noch eine tiefe Sehnsucht. Danach, dass Lobpreis unsere Gemeinden erfüllt. Danach, dass wir Gottes Wort irgendwie zu den Menschen da draußen bringen können. Stört euch das? Stört euch? Mach hier weiter. Eins, zwei. Okay, Sehnsucht und Leidenschaft ist das, was wir in unserem Leben brauchen. Wenn wir keine Leidenschaft mehr haben für irgendetwas, und wenn es die Natur wäre und wenn es das Segeln wäre oder das Briefmarkensammeln oder irgendetwas, wenn wir keine Leidenschaft mehr haben, dann ist unser Leben tot. Und in meinem Geschäft in Baumheide, da laufen jeden Tag Hunderte lang und ich merke, die sind alle tot. Die haben keine Leidenschaft mehr. Weder für ihre Frau, noch für ihren Mann, noch für ihre Kinder, für nichts. Die vegetieren nur dahin. Aber das Schönste ist, wenn die Leidenschaft Gott ist. Es ist schön, wenn du leidenschaftlich segelst oder durch den Wald gehst, aber das Schönste und was Gott sich vorstellt, ist, dass wir eine Leidenschaft für ihn haben, für sein Reich, für den Himmel und für die Dinge Gottes. Und das Vierte, wenn ich geleitet bin, genau, wenn Demut meine tiefste Gesinnung ist. Nichts im Reich Gottes geht ohne Demut. Wenn du versuchst, Liebe zu üben, wenn du dich um Menschen kümmerst, wenn du die Bibel liest und wenn du eben betest, aber dabei nicht zerschlagen bist, in einem Bewusstsein der Abhängigkeit und des Geworfenseins auf Gott, ohne dem hat nichts einen Wert. Auch Liebe nicht. Liebe braucht Demut. Liebe braucht Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit führt zu Demut. So, jetzt machen wir weiter mit einem wunderschönen Text, den ich noch gerne mit euch besprechen möchte. Und zwar, den habt ihr jetzt nicht in diesem, aber beim letzten Mal hatte ich euch ja ein paar Blätter verteilt. Und da war der Text drin. Bis das hier erscheint, lese ich den einfach mal vor. Und zwar 2. Samuel, Kapitel 7, von Vers 17 bis 29. Ich habe den ein bisschen gekürzt. Ich lese euch das vor. Und zwar, der Hintergrund ist folgender. David wollte Gott einen Tempel bauen. Ich muss mal ganz kurz ausholen. Wir wissen, dass Gottes Idee die Stiftshütte war im Alten Testament, stimmt's? Gott sagte zu Mose, stelle mir ein Zelt her, so und so und so sollst du das machen und du sollst genau nach meinen Anweisungen handeln. Wenn ich also sage, der Schaubrottisch, der soll da und da stehen, dann soll der genau da und da stehen. und so viele sollen da drauf liegen und so oft sollen die gewechselt werden. Beim Tempel später war es so, da sagt Gott zu Salomo, der Tempel, den du mir gebaut hast. Gott hat keine Anweisung gegeben, wie der Tempel aussehen sollte. Den hat Salomo nach seinen Vorstellungen so monströs wie möglich, so groß und dick und sichtbar wie möglich. Aber das war nicht Gottes Idee. Gottes Idee war die Stiftshütte. Der Tempel war das Werk der Menschen. Und später sieht man auch in der Bibel keine Bezugnahme mehr auf diesen Tempel, sondern wenn der Tempel als Wort gebraucht wird, meint Gott immer das Innere. Und im Neuen Testament endgültig heißt es dann, der Tempel ist unser Herz. So, manche sagen, dass David den Tempel nicht bauen sollte, weil Blut an seinen Händen geklebt hatte. Salomo betet das zum Beispiel. Ja, mein Vater David wollte auch, aber Blut klebt an seinen Händen, er hat Kriege geführt und deswegen nicht. Meine Auffassung ist das nicht. Meine Auffassung ist, dass Gott wollte, dass David nicht den Tempel baut, weil David im Gebet und in den Psalmen schon einen Tempel gebaut hatte, der wirklich zum Ausdruck brachte, was ein Tempel ist. Und dass Gott ihm einen Tempel bauen wollte, nämlich in Jesus Christus. Und das können wir auch hier lesen. So, wir lesen das einmal durch. Nachdem Nathan diesen Worten und dieser Offenbarung genau entsprechend zu David geredet hatte, nämlich er sollte ja keinen Tempel bauen, ging der König David in das Gotteszelt hinein, warf sich vor dem Herrn nieder und betete: Wer bin ich, Herr mein Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Was soll da David noch weiter sagen? Du selbst kennst ja deinen Knecht, Herr mein Gott. Um deines Knechtes willen und nach deinem Herzen hast du gehandelt, indem du all dieses Große deinem Knecht kundgetan hast. Darum bist du groß, Herr, mein Gott. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren vernommen haben. Vers 24. So hast du dir denn dein Volk Israel für alle Zeiten zum Volk bestätigt und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr, mein Gott, mache die Verheißung, die du in Betreff deines Knechtes und seines Hauses ausgesprochen hast, für alle Zeiten wahr und verfahre so, wie du zugesagt hast. Denn du selbst, Herr, der Heerscharen, Gott Israels, hast deinem Knecht die Offenbarung zuteil werden lassen, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet an dich zu richten. Nun denn, Herr mein Gott, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Nachdem du deinem Knecht diese herrliche Zusage gemacht hast, so möge es dir nun auch gefallen, das Haus deines Knechtes zu segnen, damit es immer da vor mir bestehe. Jetzt können wir gleich schon zur nächsten Folie gehen. Wunderbar, das klappt. Und gehen zum ersten Vers. Also, Nathan sprach zu David genau diese Worte und dann geht David ins Kämmerlein, in die Stille und dort schüttet er sein Herz aus. Das Erste, was mir dabei auffällt, ist: Wer bin ich, Herr, mein Gott? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Er betrachtete sein Leben und er konnte sagen, alles in meinem Leben ist pure Gnade. Es ist nicht meine Frömmigkeit. Es ist nicht meine Gemeinde. Ich bin ein Pastor der presbyterianischen Kirche. Oder ich bin ein Priester im Hause Gottes. Oder ich habe die Gabe des Predigtdienstes oder irgendetwas. Er sagte, wer bin ich? Liebe Geschwister, je älter ich werde, je mehr sage ich, wer bin ich? Wer bin ich? Früher, vor 10 Jahren, hättest du mich noch, vor 20 Jahren, hättest du mich noch fragen können, Wieland, was ist deine Berufung im Reich Gottes? Das hätte ich dir so glasklar, ich hätte dir das so aufschreiben können. Ich weiß immer noch ein bisschen, was meine Berufung ist, aber ich hätte es dir damals besser sagen können. Und vor allen Dingen länger und ausgiebiger. Je älter ich werde, je mehr erkenne ich, wer bin ich. Je mehr erkenne ich meine Grenzen, meine Schwächen, meine Unfähigkeiten. Lebe aus der Gnade Gottes. Wenn du in der Gnade bist, dann ist dein Gebet ehrlich und wahrhaftig. Das nächste. Was soll der David noch weiter zu dir sagen? Du selbst kennst ja deinen Knecht, Herr mein Gott. Um deines Knechtes willen und so weiter hast du gehandelt, indem du all dieses Große deinen Knecht kundgetan hast. Darum bist du groß, Herr mein Gott. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir. Das nächste Bild. Du, jetzt muss ich mal Folgendes sagen. Ich glaube, die Hälfte von unserer Gemeinde versteht das jetzt nicht. Du scannst mich. Wer kennt dieses Wort, du scannst? Ungefähr die Hälfte. Also, scannen bedeutet, ich lege so einen Text auf meinen Drucker und ein bestimmtes Programm fährt darunter her und nimmt die Worte auf. Er scannt über jedes Wort und zeigt es mir dann an. Und so kann ich so etwas dann vervielfältigen. Das heißt, es ist wie eine Fotografie von einem Text, so könnte man sagen. Und ich finde das so interessant, weil hier steht, du kennst mich, du selbst kennst deinen Knecht. Und jetzt, du scannst mich. Das heißt, Gott und sein Geist gehen durch mein Herz, durch mein Leben. Und wir wissen, wie in welchen Bruchteilen von Sekunden ein Computer heute in der Lage ist. Diese winzigen kleinen Memory-Sticks, diese Teile, die man da reinsteckt und wo in 0, nichts riesen Dateien übertragen werden. Mit welcher Geschwindigkeit das geschieht. Das können wir Menschen machen. Wir Menschen haben es geschafft, solche Produkte herzustellen. Gott kann es viel besser. Ich weiß zum Beispiel aus der Biologie, dass eine einzelne Zelle in meiner Haut, zum Beispiel eine Hautzelle, in dieser Zelle, ich habe mich da viel mit beschäftigt, mit Zellen, und was in diesen Zellen geschieht, das ist so unbegreiflich, da kommt kein Weltcomputer mit. Da werden hochkomplizierte Proteine und biologische kleine Teile hergestellt und vernichtet, abtransportiert, Neues wird daran geschafft und das geschieht in einer unglaublich kurzen Zeit. Und das macht alles Gott und er ist in jeder einzelnen Zelle drin. Du scannst mich, du weißt, was in mir ist. Du kennst mich und du scannst mich. Nimm das mit und wisse im Gebet, Gott kennt dich und er ist nur an deinem Herzen interessiert. Das nächste. Es ist pure Anbetung. Darum bist du groß, mein Gott, und niemand ist dir gleich. Ich glaube, Gott hat weltweit dieses Medium der Anbetung, diese Möglichkeit, da steht eine Gruppe von Menschen oder ein Einzelner und der drückt ein Gebet zu Gott aus und die Gemeinde singt mit. Dieses Singen mit dem Herzen, diese Anbetung ist wirklich etwas Wunderbares vom Geist Gottes. Und wenn Gottes Geist in uns lebt und wir im Geist beten, dann ist das pure Anbetung. Und das dritte noch. Ergreife Gottes Zusagen. Herr, mein Gott, mache die Verheißung für alle Zeiten wahr und verfahre so, wie du zugesagt hast. Wisst ihr, bei Israel und jetzt der Angriff auf den Gazastreifen, was da alles geschieht, diese unglaublich komplexen Vorgänge. Ich will dazu weiter nichts sagen. Aber ich bete nicht mehr, lieber Gott, mach doch so und so. Lieber Gott, gib der israelischen, gib den Bodentruppen jetzt die Gnade, dass sie alle Tunnel zerstören oder was weiß ich. Oder ich würde sagen, oder hilf doch jetzt den palästinensischen Kindern oder so. Natürlich möchte Gott allen Menschen helfen und so weiter. Aber ich bete vielmehr, Vater, du siehst dieses unglaubliche Unrecht, was auf beiden Seiten geschieht. Denn wo Menschen Krieg führen und handeln und wo sie Politik machen, ist immer der Teufel mit im Bunde. Immer. Ich sehe im Moment keine Politik auf der Welt, die heilig wäre. Heilig ist das, was einzelne Menschen in einzelnen Situationen tun. Aber die Politik nicht. Also, ich bete vielmehr so, mache deine Verheißungen wahr. Führe du zum Ziel, was du dir vorstellst. Vielleicht ist es so, dass das, was im Nahen Osten im Moment geschieht, der letzte Aufschrei ist, der die ganze Welt gegen Israel aufbringen wird und letzten Endes den Antichristen hervorbringt und alles wie mit einer Dampflok in ganz kurzer Zeit die Endzeit hereinbricht. Denn das glaube ich irgendwie, dass am Ende der Zeit die Welt sich gegen wirklich alle Gotteskinder und gegen das geistliche Israel verbünden wird und die allerletzte Stunde, die allerletzten Tage dann anbrechen. Also, bete manchmal lieber so, dass du dich mit Gottes Herz eins machst und sagst, Herr, tue das, was du jetzt tun möchtest. Auch bei einer Heilung. Es sei denn, wenn ich jetzt wirklich weiß, Gott sagt mir, der Mensch soll jetzt geheilt werden. Dann kann ich sagen, der Herr hat mir gesagt, du wirst jetzt gesund im Namen Jesu, stehe auf. Dann wird das auch geschehen, weil Gott es in dem Moment ganz klar gesagt hat. Aber wenn ich das nicht in der Klarheit habe, dann bete ich lieber, Herr, ich bitte dich jetzt um deine heilende Kraft. Das entspricht der Wahrheit meines Herzens. Okay, das nächste. Denn du selbst, Herr der Heerscharen, hast deinen Knecht die Offenbarung zuteil werden lassen. Ich will dir ein Haus bauen. Nun, Herr, mein Gott, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Möge dir das nun auch gefallen, das Haus deines Knechtes zu segnen. Möge es dir gefallen, Herr. Tue, was du willst. Er ist der Handelnde und er baut. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir noch ein weiteres Bild? Oder war es das? Das war's. So, das war vielleicht auch genug. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss und fasse noch einmal zusammen. Erinnert ihr euch, wir haben am Anfang des Jahres oder war es sogar im letzten Jahr viel über Gott Vater. 4, 5 Predigten über Gott Vater. Dann habe ich 4 oder 5 Predigten über Jesus, was Jesus getan hat und so weiter. Und jetzt haben wir 5 Predigten oder 6 oder 7 über den Heiligen Geist gehört. Und damit möchte ich zum Abschluss gebracht haben, was mir auf dem Herzen war. Wirklich Gott, den Vater, kennenzulernen, Jesus, den Sohn und die Erlösung und den Heiligen Geist. Und wenn wir das alles nehmen, dann bekommen wir vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie Gott durch uns begaben möchte, wie er unser Herz verändert und uns fähig macht, wunderbare Gaben vom Vater zu empfangen und anderen weiterzugeben. Die Gabe des Gebens, die Gabe des Helfens, die Gabe der Prophetie, die Gabe des Heilens, die Gabe des Dienens, die Gabe des Leitens. Wunderbare Dinge, ganz praktisch auch. Ich denke, dass Gott uns dahin führen wird, aber ich werde jetzt in der kommenden Woche erstmal beten, ob er noch irgendwie eine Interimslösung hat, also irgendwie zwischendrin noch irgendetwas packen möchte. Weiß ich nicht, aber ich schließe jetzt damit diese ganze Serie ab. Und alle diese Predigten, die sind im Internet. Da könnt ihr reingehen. Christus für alle, Reda Wiedenbrück. Oh, was war das denn nochmal? Wie war das denn mit Jesus, der